Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Miriam C. und mit drei literarischen Übersetzungen im Programm. Ein erster Roman der lettischen Autorin Inga Abele erscheint auf Deutsch. Die Poeta Laureatus der schwarzen Frauen Maya Angelou hat Lyrikerin Judith Zander übertragen. Und zu Beginn eine weitere US-amerikanische Autorin, die auf eine beachtliche Karriere zusteuert. Amity Gage wurde von der Los Angeles Times bereits mit dem kanonischen russisch-amerikanischen Schriftsteller Wladimir Nabokov verglichen. Gage dritten Roman Schröders Schweigen handelten renommierte US-Medien als bestes Buch des Jahres 2013. Und auch von ihrem vierten, rasch ins Deutsche übersetzten Werk zeigten sich in den USA bereits literarische Landesgrößen wie Jonathan Franzen und Lauren Groff begeistert. In Unter uns das Meer erzählt Amity Gage von einem Segeltörn, der das Leben einer amerikanischen Kleinfamilie radikal verändern wird. Kolja Unger stellt das Buch vor.
Günstige Bedingungen fürs Ankerwerfen, sagte Michael. Wir werden bis auf den Grund sehen können. Er startete den Motor und das Boot rumpelte warm vor sich hin. Er ging zum Mast und löste das Foil. Aber es ist immer noch heikel, warnte er mich. Hier gibt es überall Untiefen. Nach meiner Erfahrung war überall Untiefen schlicht die Definition von Kunayala. Hunderte Inseln, die auf einer seichten Meeresbank lagen.
Die Karibik durch die Augen von Juliet. Depressiv scheitert sich die Literaturwissenschaftlerin durch ihre Doktorarbeit, bis ihr Mann Michael,
dem Meer ist es egal, wer du bist,
den Vorschlag macht, mit ihr und den beiden Kindern Sybil und George ein Jahr lang ihr Vorstadtleben hinter sich zu lassen und gegen das auf einem Segelboot einzutauschen. Für ihn ein Traum,
den ich mit mir herumschleppe, seit ich 15 war.
Und den er mit seinem früh gestorbenen Vater verbindet. Dahinter steckt die Hoffnung, Juliets Depressionen wegzuspülen, die Langeweile des Büroalltags verwehen zu lassen und nicht zuletzt ihre schiffbrüchige Ehe zu retten. Michael kündigt seinen Job, er kauft eine zu teure Yacht und gibt dieser den Namen seiner Frau. Für die gemeinsamen Kinder ist das Ganze ein großes Abenteuer und trotz einiger Zweifel und Ängste lässt sich auch Juliet bald auf Michaels große jungen Träume ein.
Er wollte vom Meer lernen. Er wollte Selbstvertrauen im Angesicht des Risikos erfahren. »Ich möchte das so sehr, dass ich es bis in meine Lenden spüre«, sagte er. »Wo genau sind diese Lenden eigentlich?«, fragte ich träge. Michael seufzte und rollte sich auf den Rücken. Plötzlich tat er mir schrecklich leid. Ich starrte aus dem Fenster. »Na ja, ganz gleich, was sie sind. Sie klingen köstlich.«
Sie stechen in See. Die Yacht Juliet nimmt Fahrt auf, ebenso wie die Geschlechterklischees, die Amity Gage ihren ProtagonistInnen auf den Leib geschneidert hat. So ist Michael männlich, selbstbewusst und entschieden und Juliet weiblich, passiv und voller Zweifel. Atmosphärisch eingepflegt wird die Handlung in Hobbysegler-Romantik, zum Kitsch tendierende Naturbeschreibungen und Auslassungen über die simple Weisheit indigener Inselbewohner, wie dem älteren Ernesto aus Geiger.
Es sieht aus, als gäbe es hier nur einen Dschungel, aber eigentlich sind es viele. Siehst du diese Pflanze? Sie wächst aus dem Stamm einer Palme. Schau dir die Blätter an. Groß, wie Flügel, wie Stechrosen. Deswegen nennt man sie Nidirbi Sakangit, Rochenfarn.
Dennoch kommt es hier und da auch zu Konflikten zwischen Juliet und Michael, die sich sehr echt und unmittelbar anfühlen. Etwa, wenn er genervt ist von ihren Depressionen, obwohl er ja den verborgenen Grund hinter ihnen kennt.
Weißt du, warum du die ganze Zeit über Gleichstellung redest? Ich brülle. Du willst, dass alle gleichgestellt sind, damit niemand für seine Fehler zur Rechenschaft gezogen werden kann. Wenn alle gleich sind, verdeckt das alle persönlichen Schwächen. Wie dein endloses Festbeißen an deiner Vergangenheit. Ich glaube, du liebst deinen Schmerz. Dein Schmerz ist Poesie.
In unversöhnlichen wie auch in zärtlichen Momenten wirken die beiden Perspektiven, Michaels und Juliets, szenisch wie ein Opernduett. Eines, das gerne mal inmitten der Arie abbricht, denn die beiden sind keineswegs mehr zusammen an Deck. Ihre Stimmen werden asynchron. Juliet sitzt tagelang alleine in Michaels Kleiderschrank und Michaels Stimme spricht zu ihr aus dessen Logbuch. Nur kurz unterbrochen von ihrer Tochter und Schulanfängerin Sybil. Diese wird als dritte Perspektive zur Kinderpsychologin geschickt.
Sybil, würdest du heute gerne über deinen Daddy sprechen? Es ist deine Entscheidung. Du kannst über ihn reden oder nicht, wie du magst.
Die beiden weiblichen Figuren, Juliet und Sybil, haben Traumata erlitten, die noch nicht erzählt wurden. Zur Suspense-Spannung, wird die Reise gut ausgehen, gesellt sich auf diese Weise eine Mystery-Spannung. Was haben Mutter und Tochter durchmachen müssen? Juliet blättert weiter in Michaels Logbuch und gleichzeitig in ihrem Unterbewusstsein, um nach dunklen Geheimnissen zu suchen. Sind sie vielleicht doch noch auf See? In den Untiefen unterm Kiel der anderen Juliet? So ganz entschieden scheint die Autorin das selbst nicht zu sein. Auch wenn Gage ihre Perspektiven hin und wieder in gekonnten Rhythmen umeinander tänzeln lässt und auf diese Weise multiple Spannungshöhepunkte vorbereitet, diese lösen sich häufig nicht ein, verebben stattdessen aufgrund von mangelnder Plausibilität. Unter uns das Meer liest sich mit einigen ärgerlichen Klischees und perspektivischen Mängeln wie der Besuch in einem mittelmäßigen Hafenrestaurant, auf das man sich merkwürdigerweise jeden Urlaubstag freut. Dennoch bleibt auch nach ein paar Gläsern mittelgutem Weißwein dieser leicht fischige Nachgeschmack.
Kolja Unger über Amity Gage, Unter uns das Meer, aus dem Amerikanischen übersetzt von André Mumot und erschienen im Eichborn Verlag Köln. Die Afroamerikanerin Maya Angelou ist als Autorin und Bürgerrechtlerin international bekannt. 1928 im Mittleren Westen geboren und in den Südstaaten aufgewachsen, kämpfte Angelou gegen Rassentrennung und Diskriminierung. Sie feierte aber auch literarische Erfolge, vor allem mit ihrer siebenteiligen Autobiografie. Barack Obama, Beyoncé oder Oprah Winfrey verehren die Autorin bis heute. Hochdekoriert starb sie im Jahr 2014. Angelous Lyrik allerdings, die sie bei zahlreichen Staatsakten in den USA vortrug, wird in Deutschland bislang kaum gelesen. Die deutsche Autorin und Lyrikerin Judith Zander hat deshalb einige Gedichte von Maya Angelou ausgewählt und erstmals ins Deutsche übersetzt, erschienen unter dem Titel »Phänomenale Frauen«. Darüber habe ich vor der Sendung mit Judith Zander gesprochen. Doch bevor wir die Übersetzerin hören, zur Einstimmung ein Auszug aus Maya Angelous Gedicht Still I Rise. Dennoch erhebe ich mich, aus dem Englischen von Judith Zander.
Ihr mögt mich niederschreiben, Geschichte mit bitteren Lügen zurechtzwirbeln. Ihr mögt mich in den übelsten Dreck treten. Ich werde wie Staub dennoch aufwirbeln. Regt euch meine Freiheit auf? Warum plagt euch düstres Brodeln? Weil ich gehe, als hätte ich Ölquellen in meinem Wohnzimmer sprudeln. Ganz wie Monde und wie Sonnen, so verlässlich wie Gezeiten, ganz wie Hoffnung, hoch aufsprießend, werde ich immer noch steigen.
Judith Zander, es ist ja doch so ein inbrünstiger, ein engagierter Ton, den Maya Angelou in ihren Gedichten anschlägt. Deutsche Lyrik tut sich damit traditionsgemäß schwer. Wie ging es Ihnen beim Übersetzen? Haben Sie da sofort die richtige Fallhöhe gefunden?
Ja, ich musste mich natürlich auch erstmal einlesen. Also es ist ein Ton, der mir so auch noch nicht begegnet war, also jedenfalls nicht als Übersetzerin. Und ich war mir zuerst auch gar nicht so sicher, ob ich das machen kann, also ob ich sie übersetzen kann und so, und brauchte da auch eine gewisse Bedenkzeit, weil es doch halt auch recht fern von meiner eigenen Lyrik ist und von den Sachen, die ich sonst übersetzt habe. Und dann dachte ich aber irgendwann, ja, warum nicht? Einfach, weil mich auch stark das Formale an ihrer Lyrik gereizt hat.
Können Sie das genauer definieren, woher zuerst diese Befremdung kam? Ist es auch manchmal die Sakralität, mit der sie Dinge beschreibt?
Ja, durchaus. Und eben auch ein gewisses Pathos, was dann da mal reinkommt. Und sie schlägt dann ja auch einen sehr hohen Ton oft an und ist dann ja auch sehr direkt oft in ihren Aussagen. Und das ist alles, was mich dann aber auch wieder stark gereizt hat, einfach als eine neue Erfahrung. Und dann wechselt es ja bei ihr auch oft ganz plötzlich in so eine Umgangssprachlichkeit, oder es gibt halt solche und solche Gedichte, und sie hat da so eine ganz große Bandbreite von Tönen eigentlich, und das fand ich dann wieder sehr spannend.
In diesen Gedichten aus dem Band, die Sie kuratiert haben, da geht es ja einmal um so einen ja sakralisierten weiblichen Körper oft, also von meines Lächelns Sonnenglut oder meines ganzen Stiles Anmut, schreibt sie, oder dann schreibt sie in ihrer deutschen Übersetzung, Frau Zander. Und dann wiederum geht es um Hausarbeit, um Babyputzen und Hemdenbügeln. Wie schafft es denn Maya Angelou, trotz dieser pathetischen Momente nicht ganz im Pathos zu versinken und trotz der banalen Momente nicht in der Banalität?
Also einerseits hat sie einen großen Blick fürs Detail auch. Also sie trifft trotz teilweise ja doch sehr pathetischer Anwandlungen eigentlich, also sie macht es nie pauschal, sondern sie hat es ganz oft bezogen auf sehr konkrete Situationen oder beispielhafte Situationen dann. Und andererseits hat sie eben auch wirklich eine Form dafür, eine eigene Form. Also sie arbeitet ja auch viel mit Reim und auch dieser Reim war was, was mich sehr gereicht hat. Und der Reim ist halt dann auch nie einfach nur um Reimes willen da, sondern verleiht dem Ganzen dann wirklich so einen Drive eigentlich. Und das war dann auch so mein Anspruch beim Übersetzen, diesen Schwung irgendwie mitzutransportieren. Und weshalb es mir auch ganz wichtig war, diesen Reim zu erhalten, was dann natürlich manchmal Umbauten in den Gedichten selbst und leichte inhaltliche Verschiebungen erforderte, aber ich habe versucht, dem immer irgendwie treu zu bleiben und die Form halt auf jeden Fall mitzuerhalten.
Wie haben Sie denn unter den vielen Gedichten von Maya Angelou diejenigen für Ihren Band Phänomenale Frauen ausgesucht?
Es gab einerseits so eine Vorgabe von Verlagsseite, also Sokamp wollte gerne ein Band machen, also der Titel ist jetzt ja auch so exemplarisch dafür, bei dem es sich ganz stark um Frauen-Empowerment dreht und diese Gedichte gibt es natürlich ganz viel bei Maya Angelou und Frau sein ist bei ihr aber dann auch nie zu trennen von dem Sein als schwarze Frau, also das kriegt man gar nicht auseinander und deshalb habe ich mich jetzt auch nicht nur auf Gedichte fokussiert, die aus so einer spezifisch weiblichen Perspektive sprechen, sondern die eben auch die schwarze Erfahrung sozusagen zum Thema haben. Deshalb ist es jetzt, auch wenn der Band Phänomenale Frauen heißt, kein Band, in dem es nur um Frauen geht. Denn dieses Schwarzsein schien mir für sie eigentlich auch das wichtigere Anliegen zu sein.
Nun besingt Maya Angelou als schwarze Frau, Sie haben es gesagt, und schwarze Autorin ihre Erfahrungen. Das sind ja Erfahrungen, die Sie, Judith Zander, als weiße Übersetzerin nicht mit ihr teilen. Wie sind Sie damit umgegangen?
Also das war tatsächlich erstmal eine Frage für mich. Also ich war mir einfach nicht sicher, ob ich das machen kann, weil ich eben, wie Sie sagen, diese Erfahrungen so nicht unmittelbar teile. Und dann habe ich mit verschiedenen Leuten darüber gesprochen und habe dazu sehr unterschiedliche Meinungen zu hören bekommen. Also unter anderem auch dahingehend, dass man ja vielleicht doch irgendwie eine schwarze Frau finden sollte, die das übersetzen kann und so. Und dann dachte ich so, einmal Moment mal, das ist auch irgendwie komisch, weil es würde letztendlich bedeuten, dass jeweils immer nur Vertreter der eigenen Gruppe einander übersetzen können. Und das führt eigentlich dieses ganze Übersetzen ad absurdum so. Also dann würde man letztendlich davon ausgehen, dass es sowas wie geteilte Erfahrungen oder wie Empathie, Vorstellungsvermögen, Einfühlungsvermögen überhaupt nicht geben kann. Und das war mir dann auch zu einfach, weil es letztendlich auf eine komische Weise so eine andere Art von Rassismus dann letztendlich weiter produziert, also diese Gruppenzuschreibung und Gruppenspezifika. Und ab dem Punkt war es dann eigentlich eine Herausforderung für mich, das zu machen. Und dann wollte ich das auch gerne machen. Dann habe ich halt auch beim Übersetzen gemerkt, also ich muss da gar keine Angst vor haben, sondern was sie beschreibt, das ist mir alles nahe irgendwie, auch wenn ich selber nicht in diesen konkreten Situationen war und nicht diese Erfahrung gemacht habe. Aber trotzdem ist es ja etwas, was einfach ein Mensch anderen Menschen mitteilt. Und das ist, glaube ich, schon universell auch nachfühlbar.
Das ist nachzulesen in den Gedichten von Maya Angelou. Ausgewählt und übersetzt hat sie Judith Zander im Band Phänomenale Frauen, der bei Sokamp erschienen ist. Judith Zander, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Und wir entschuldigen uns für die Tonqualität. Dieses Gespräch nachlesen können Sie es in einer Zusammenfassung auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de/büchermarkt. Die 1972 geborene lettische Autorin Inga Abele schreibt Dramen, Lyrik und Prosa. Sie gehört in ihrem Heimatland zu den bedeutendsten Schriftstellerinnen ihrer Generation. Vielfach wurde sie dort bereits ausgezeichnet und in viele Sprachen übersetzt, etwa ins Schwedische, Dänische, ins Französische oder Englische. Noch nicht jedoch ins Deutsche. Das ändern jetzt Matthias Knoll und der Schweizer Kommode Verlag. Inga Abeles 2008 erschienenen Roman Flut können dank ihnen ab sofort auch deutsche LeserInnen bewundern. Ausgezeichnet unter anderem mit dem Lettischen Literaturpreis und mit dem Baltic Assembly Prize for Literature erzählt Flut das Leben einer 30-jährigen Drehbuchautorin rückwärts. Nora Koldehoff weiß mehr.
Ihr Was-Liebhaber Axels ist tot und ihr Ex-Mann Andres erst seit kurzem wieder aus dem Gefängnis entlassen. Dort hatte er wegen Mordes seine Strafe verbüßt. Ein Zusammenhang scheint zunächst auf der Hand zu liegen, doch das zentrale Ereignis in Evas Leben ist sehr viel komplexer als ein Gewaltverbrechen aus Eifersucht. Autorin Inga Abele erzählt die Geschichte der lettischen Frau in Rückblenden und in weitgehend umgekehrt chronologischer Reihenfolge. So offenbart sie allmählich und in verschiedenen Formen, in Erzählung, Briefwechseln und Dialogen, wie Eva zu der unabhängigen und reflektierten, sich und ihr Umfeld beständig in Frage stellenden Frau in ihrer Lebensmitte wurde, die sie zu Beginn des Buches ist. Von der Gegenwart der Protagonistin als erwachsene Frau bis in die Kindheit bei der Großmutter, die Eva Lieboma nennt, fokussiert die Erzählung Evas wichtigste Lebensstationen und ihre Mitmenschen.
An jedem neuen Ort bildet sich nach einer gewissen Zeit ein Grüppchen ihr nahestehender Menschen, ein annähernd gleiches wie zuvor. Zu ihm gehören ein Guru, ein Liebhaber, jemand, den sie verraten wird, jemand, der sie verraten wird, ein Feind sowie Freunde zum Plaudern, um die eigene und deren Psyche zu kurieren und kein Geld für einen Therapeuten aus dem Fenster werfen zu müssen.
Eva ist schon als junge Frau unangepasst. Sie entzieht sich immer wieder den ausgesprochenen oder unausgesprochenen Erwartungen, die an sie gestellt werden. So nutzt sie eine Reise ihres Schulchors dazu, sich davonzustehlen und eigene Erkundungen zu machen. Sie fühlt sich zu Menschen hingezogen, die sich ebenfalls nicht an Konventionen gebunden fühlen. Dies führt auch zur frühen Ehe mit Andres, mit dem sie jedoch nicht lange glücklich ist und den sie schließlich zusammen mit der gemeinsamen Tochter Monta für Liebhaber Axels verlässt. Ihre Spontanität und Leidenschaft führen Eva immer wieder in schwierige Situationen. Das lässt sie im Laufe der Zeit unnahbar und introvertiert wirken, vor allem für Männer, die an ihr Interesse zeigen.
Du bist eine rundum tolle Frau. Warum fügst du, wenn du eine Geschichte erzählst, am Ende immer hinzu, dass sie eigentlich anders sein sollte? Entscheidet denn jemand anders an deiner Stelle? Und wenn nicht, warum handelst du dann nicht nach deinem Dafürhalten? Es scheint so, als würdest du dieses Leben leben und dabei die ganze Zeit an ein anderes denken.
Neben dem Geliebten, Axels, und dem Ehemann, Andres, ist ihr Bruder Pavels eine wichtige Konstante in Evas Leben. Pavels versucht, die Innenwelten seiner Schwester nachzuvollziehen, konfrontiert sie aber auch mit den Auswirkungen, die ihr Handeln auf ihr Umfeld hat.
Erinnerst du dich, dass du dir mal die Pulsadern aufgeschnitten hast? Ja, ich erinnere mich. Das war ziemlich schlimm. Ziemlich schlimm? Weißt du was? Du bist viel zu milde. Es war entsetzlich. Da war dieser verfluchte Regen. Das schwarze Wasser goss sämtliche Fenster, Scheinwerfer und Straßen zu. Mami hat dich ins Krankenhaus gebracht. In Wirklichkeit war es ein Albtraum.
Sprachlich unterscheiden sich die Kapitel in Ton und Erzählperspektive stark voneinander. Inga Abele passt beides der Person an, die jeweils gerade im Mittelpunkt steht oder aus deren Perspektive erzählt wird. In den privaten Erlebnissen und Erfahrungen Evas und ihres Umfelds spiegelt sich auch ein Teil der jüngeren politischen Geschichte Lettlands wider, etwa die Zeit der sowjetischen Besatzung und die darauf folgende Unabhängigkeit des Landes seit den 1990er Jahren. Im anhängenden Glossar erklärt Übersetzer Matthias Knoll nicht nur die Begriffe des Buches, die keine passende deutsche Entsprechung haben, er erläutert auch viele kulturelle, politische und gesellschaftliche Hintergründe. Flut ist kein Buch, das sich schnell oder gar nebenher liest. Es verlangt Konzentration und auch Geduld. Der Spannungsbogen, insbesondere um die Ereignisse, die zu Axels Tod führen, entwickelt sich langsam und bleibt dabei sprunghaft. Erst nach und nach enthüllt die Geschichte mit ihrem ungewöhnlichen Aufbau und der poetischen Sprache der Autorin die inneren Konflikte ihrer Hauptperson. Deren Handeln und Persönlichkeit werden immer greifbarer und nachvollziehbarer. Und aus den einzelnen Kapiteln, von denen eigentlich jedes für sich eine ganz eigene Kurzgeschichte in einer ganz eigenen Sprache sein kann, setzt sich Evas Leben zusammen.
Nora Koldehoff über Inga Abele, Flut, aus dem Lettischen, übersetzt von Matthias Knoll und erschienen im Kommode Verlag Zürich. Die Book Expo America, traditionsreichste Buchmesse der USA, wird eingestellt. Was das für die Branche bedeutet, darum geht es unter anderem in Kultur heute ab 17.35 Uhr. Und Corona-Impfstoffe sowie ihre Entwicklung im Rekordtempo sind Thema bei Forschung aktuell. Gleich nach den Nachrichten. Mein Name ist Miriam C. und das war's vom Büchermarkt.